Deutschlandfunk Interview.
Olaf Scholz kämpft um das politische Überleben der Koalition. Der Berliner Politikwissenschaftler und Parteienforscher Gero Neugebauer hat die Rede des Kanzlers für uns verfolgt. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Müller.
Überleben der Koalition, wird er das schaffen?
Sie wissen ja, dass Propheten nichts gelten und ich gehöre zu denen, die sagen, ich habe lieber Daten, auf denen ich eine Aussage gründen kann. Aber es ist ein stetes Bemühen und heute, wenn man die Aussagen der Koalitionspartner, also der Fraktionsvorsitzenden, beispielsweise FDP und Grüne hört, dann haben die auch ein massives Interesse daran, diese Koalition zu erhalten. Der Einzige, der ein bisschen Kritik geäußert hat, war ja Herr Mützenich, also darauf hinwies, dass der entlassene Staatssekretär von Herrn Lindner ja von Herrn Lindner beauftragt wurde, das umzusetzen, was da dann veröffentlicht wurde.
Weil der Machterhalt im Vordergrund steht bei einer Regierung.
Ja, grundsätzlich bei dieser Regierung insbesondere, weil die nicht nur mit dem Hinweis auf die Krisen, denen sie ausgesetzt ist, sondern auch mit der Schwierigkeit, die sie hat, als Dreierkoalition mit unterschiedlichen Interessen angesichts einer Opposition, die es ihr aufgrund der Zuspruchs zum Oppositionsführer innerhalb der eigenen Partei, aber auch Auseinandersetzung in der Partei, eine Parteienlandschaft beschert, in der sie schlecht operiert. Aber Machterhalt ist ein prinzipielles Interesse und das ist auch das prinzipielle Interesse der CDU, die eigentlich immer ihre Politik auf Machterwerb und Machterhalt ausrichtet.
Mhm. Sie, ich unterstelle das jetzt, als völlig verunsicherter Bürger und völlig verunsicherter Politikwissenschaftler vielleicht auch in dieser Situation, 3 Stunden Bundestag haben Sie jetzt gehört. Viel Kanzler, viel Friedrich Merz. Sind Sie jetzt ein bisschen schlauer geworden?
Also ich bin mir sicher geworden in meiner Einschätzung, dass, wenn Sie den Begriff gestatten, Scholz weiter bei seiner Martin-Luther-Position verharrt. Reichstagswurm, ich stehe hier, ich kann nicht anders. Dass Herr Merz es immer noch versäumt, deutlich zu machen, worin denn eigentlich sein Verständnis von Opposition liegt, dass er nach meiner Meinung auch grob formuliert ist, nicht kapiert, dass als Opposition er ja potenziell nächste Regierungspartei ist und er vielleicht der Kanzler, aber dass er jetzt schon die Alternativen aufzeigen muss, die der Wähler wissen will. Und da habe ich sozusagen noch ein paar, weiße Flecken in meiner Orientierung, die es mir erschweren zu sagen, ja, das ist eindeutig so oder das ist eindeutig so. Aber insbesondere Herr Merz im Zusammenhang mit einer Demokratiekonzeption, die auch verlangt, dass die Opposition sich als künftige Regierung betrachtet, da sehe ich noch größere Lücken als bei Olaf Scholz, der halt, ja, der wird sich gerecht und auch Erwartungen von etlichen, die ihm zugehört haben, aber anderen wiederum nicht nur. Das ist das Problem in einer Demokratie. Man muss Mehrheiten finden und wenn man sie nicht findet, muss man versuchen, die zu erreichen. Und da hat er noch seine Schwierigkeiten.
Dann bleiben wir nochmal bei Ihrem Ausdruck, bei Ihrer Bezeichnung, Martin Luther-Syndrom oder wie das
Position.
Auch Position, wie auch immer das zu bezeichnen ist. Heißt das, er kann nicht anders, hier stehe ich, weil er auch keine Lösung parat hat?
Naja, er hatte ja eine Lösung parat und die Lösung heißt, wir gehen so vor, wie ich das vorschlage. Nur dazu die Zustimmung zu bekommen, das ist auch in einer Moderation deutlich geworden, dazu erfordert ja nicht nur die Zustimmung der Mehrheit der die Koalition tragenden Parteien, sondern auch die Mehrheit der Bevölkerung. Und die Kommunikation mit der Bevölkerung ist in der Tat so, wie Herr Mönchenberg das auch ausgedrückt hat, da fehlen noch Erklärungen, die dieser Bevölkerung, diesem Volk klar macht, was will ich mit welchen Methoden erreichen, außer dass bestimmte Dinge passieren. Beruhigend für mich ist, dass er in seinem Eingangsstatement gesagt hat, Sozialstaat hat Priorität und dann kamen die anderen Sachen, wie zum Beispiel Wirtschaftsentwicklung, Transformation und solchen Sachen mehr.
Ist das die richtige Reihenfolge in einer Krisensituation?
Um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, ja. Aber es reicht dann nicht aus, das so zu formulieren, sondern auch, es reicht auch nicht aus zu formulieren, du musst keine Sorgen um dein Kindergeld haben und solche Sachen mehr, sondern wie will ich das erreichen? Die Sicherheit kommt dadurch, dass man in Botschaften innerhalb der politischen Kommunikation genau auch sagt, wie will ich was erreichen, damit du keine Sorgen um deine Existenz haben musst, damit du weißt, die Erwartungen, die du in die Politik steckst, die werden auch erfüllt. Und da sehe ich Mängel bei Scholz.
Jetzt muss ich noch was fragen. Also die meisten werden nicht die gesamte Rede heute sich anhören. Wir haben jetzt den Bericht von Jörg Münchenberg gehört. Sie haben da umfassender zuhören können. Deswegen möchte ich da nochmal nachfragen. Wenn Olaf Scholz vom Tenor her sagt, es gibt keine Änderungen für die Bürger, es gibt keine Folgen für die Bürger, sind das Fake News?
Also bis auf diese Energiepreisstopp, der Fake News, nein. Es sind die Unsicherheiten, die jemand aussagen muss oder die Aussagen enthalten von jemand, der nicht weiß, ob beispielsweise das erste Ziel erreicht wird, Haushalt 2024 jetzt schon oder im nächsten Jahr zu beraten. Die Fraktion und die Partei will jetzt, er will nächstes Jahr Konzession an Finanzminister. Die zweite Unsicherheit ist, er weiß ja gar nicht, wie der Krieg fortgehen wird, wie der Krieg in Nahost fortgehen wird, wie die deutsche Wirtschaft reagieren wird auf Ankündigungen, dass bestimmte Investitionen, Preisstützung nicht gemacht werden. Es ist ja richtig, zum Beispiel darauf hinzuweisen, dass die Schuldenbremse verlangt, dass von Jahr zu Jahr entschieden wird, während Unternehmen ja bereits Investitionsentscheidungen für eine Perspektive von bis hin zu 10 Jahren verkünden. Da liegen eine Menge Unsicherheiten und die muss erklären.
Das kann ja auch nicht besser werden, deswegen verstehe ich das nicht mit den Folgen. Das heißt, es fehlen Milliarden über Milliarden über Milliarden. Die Bundesregierung weiß nicht, woher sie diese Milliarden nehmen soll. Und dann soll das keine Konsequenzen für die Normalbürger haben.
Doch, und genau das muss ja eben erläutert werden. Und das muss aber auch gesagt werden, wie das geändert werden könnte. Zum Beispiel dieses dogmatische vor sich hertragen der Schuldenbremse mit den 0,35 die Prozent der Wirtschaftsleistung, die nicht überschreiten darf. Es gibt ja die Möglichkeit zu sagen, okay, diese Schuldenbremse ist 2009 verabschiedet worden, da hatten wir andere Bedingungen. Heute sind die Bedingungen so, die Krisen, die wir heute haben, sind andere als damals. Also erhöhen wir vielleicht den Spielraum auf 1% und dann könnte man der Opposition sagen, naja gut, so viel muss nicht sein, einigt man sich bei 0,65. Also ich will nur sagen, es gibt bestimmte Dinge, die man beibehalten kann, um Sicherheiten, die mit diesem Begriff verbunden werden, nicht zu beseitigen, aber man kann innerhalb dieses Instruments Schuldenbremse bestimmte Spielräume machen. Darüber eine Diskussion anzufangen, wird wahrscheinlich notwendig werden, wenn es darum geht, über den Haushalt 2024 zu diskutieren, aber auch ganz allgemein. Und da kommen Sicherheiten her, in den Aussagen, auf die dann auch der Kanzler verweisen kann, aber beispielsweise seine Erklärung, das haben wir damals ja alles gar nicht gewusst, was wir die Schulden, als wir diese Fonds so beschlossen haben und die Verwendung der Mittel aus dem Corona-Fonds, das war ein bisschen dünn.
Aber es hat ja auch sehr viele Vorbehalte gegeben bei dieser Praxis, egal inwieweit diese Praxis bereits vorher auch bestanden hat unter der alten Koalition, da war Olaf Scholz auch beteiligt. Inwieweit können Sie noch Vertrauen zu einer Regierung haben, die 60 Milliarden Euro, vermutlich ja noch viel, viel, viel mehr Milliarden Euro in den Sand setzt?
Die Regierung agiert in einer Umgebung, die es schwierig macht, Voraussagen zu treffen. Ich bin in meiner Situation eher geneigt zu sagen, die macht den Versuch, das, was mindestlich erforderlich ist, mit einem neuen Instrument oder gesagt mit einem alten Instrument jetzt neu zu justieren. Ich habe eher das Vertrauen in die Fähigkeit der agierenden Politikerinnen und Politiker, ihrem grundlegenden Interesse, die Koalition bis zum Wahltermin 2025 zu halten, dass die dann auch in ihren Entscheidungen folgen. Aber sie werden dann eben die Unterstützung oder besser gesagt die Zustimmung der Wählerinnen und Wähler finden. Und zurzeit mit der gegenwärtigen Art und Weise, wie Politik kommuniziert wird, wie sie vorbereitet wird, können viele nicht zufrieden sein. Und es ist die Frage, wie sich das entwickelt, wie das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit gestärkt werden.
Der Berliner Politikwissenschaftler und Parteienforscher Gero Neugebauer. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch.
Ja, ein schöner Müller.